Die S-Bahn-Strecke unter der maroden Ringbahnbrücke im Berliner Westen bleibt vorerst gesperrt. Nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes wird geprüft, ob die Brücke direkt abgerissen wird. Gestern hieß es noch, dass Stützen aufgebaut werden sollen, um die Brücke abzusichern. Einen Zeitplan gibt es noch nicht. Katharina Trümper, RBB 24.
Ein Lenkungskreis soll die sicherste und schnellste Lösung ermitteln. Dazu hat Berlins Verkehrssenatorin Bonde alle beteiligten Unternehmen und Behörden eingeladen, sowie den Bundesverkehrsminister. Nähere Informationen soll es dann kommende Woche geben. Bonde will auch mit der BVG und der DB Regio sprechen, ob sie mehr Busse und Bahnen einsetzen können. Die Ringbahn ist seit gestern Abend unterbrochen. Zwischen Halensee und Westend fahren Ersatzbusse.
Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen gibt es einen Schlichtungsvorschlag. Ab April sollen die Einkommen demnach um 3% steigen, ab Mai 2026 dann noch einmal um 2,8%. Das hat die Schlichtungskommission unter Vorsitz des früheren hessischen Ministerpräsidenten Koch und des früheren Bremer Stadtrats Lühr mitgeteilt. Die Laufzeit des Tarifvertrags soll 27 Monate betragen. Mit dieser Empfehlung ist der Tarifkonflikt aber noch nicht beendet. Sie ist nur die Grundlage für neue Verhandlungen am 5. und 6. April in Potsdam. Nach dem schweren Erdbeben in Südostasien hat die Regierung in Myanmar mehr als 140 Tote bestätigt. Mehr als 700 Menschen wurden den Angaben nach verletzt. Auch aus Thailand werden erste Opfer gemeldet. Unsere Korrespondentin für die Region, Franziska Amler.
In Thailands Hauptstadt Bangkok stürzte der Rohbau eines Wolkenkratzers unter einer riesigen Staubwolke ein. Einsatzkräfte suchen unter den Trümmern noch immer nach mehr als 80 Vermissten. Die Erschütterungen waren minutenlang zu spüren. Sie hatten eine Stärke von 7,7. Mehrere Gebäude gerieten ins Wanken, Menschen liefen in Panik auf die Straßen. Das Epizentrum des Erdbebens lag im Nachbarland Myanmar, nahe einer Region, die Zufluchtsort für Hunderttausende Vertriebene des Bürgerkriegs ist. Die Militärjunta hat für weite Teile des Landes den Notstand ausgerufen. Bilder und Videos zeigen Häuser, die zur Seite gekippt sind, riesige Risse in Straßen und umfangreiche Schäden an historischen Gebäuden. Außerdem gibt es Berichte über Stromausfälle.
Wenige Tage vor dem Inkrafttreten neuer Zölle in den USA hat der chinesische Präsident Xi Topmanager aus Deutschland und weiteren Staaten empfangen. Bei dem Treffen in Peking rief der Staatschef zum Schulterschluss im Welthandel auf. Es gehe darum, die Stabilität der globalen Industrie und der Lieferketten aufrechtzuerhalten, betonte Xi. Zugleich warnte er davor, Maßnahmen zu ergreifen, die der Sicherheit der Weltwirtschaft schaden könnten. An dem Treffen nahmen etwa 40 ausländische Konzernchefs teil, darunter die Bosse von Mercedes, BMW, Siemens und ThyssenKrupp. Die Linken-Fraktion im Bundestag hat Union, SPD und Grünen ein Angebot zur Zusammenarbeit gemacht. Sie sei bereit, mit den Parteien der politischen Mitte zu verhandeln, wenn sie eine Zweidrittelmehrheit brauchen. Das erklärten die linken Chefs nach einer Klausurtagung in Potsdam. So eine Mehrheit ist zum Beispiel für Grundgesetzänderungen erforderlich. Aus dem Hauptstadtstudio Jan-Frederik Willems.
Die Linke stellt allerdings eine Bedingung. Die anderen Parteien müssen eine schriftliche Vereinbarung abliefern, keine Mehrheiten mit der AfD zu suchen. Linken-Chefin Ines Schwertner verweist auf das Vorbild Thüringen, wo es eine derartige Vereinbarung bereits gibt. Anlass für den Unmut der Linken ist das Abstimmungsverhalten der Union. Zum Ende der vergangenen Legislaturperiode hatten CDU und CSU einen Antrag zur Migrationspolitik mit Stimmen der AfD durchs Parlament gebracht.
Die Berliner Bühnen haben im vergangenen Jahr mehr Besucher gezählt als im Vorjahr. Die öffentlich geförderten Theater, Orchester und Tanzgruppen verkauften fast 3.300.000 Tickets. Das sind nach Angaben der Senatsverwaltung für Kultur rund 200.000 mehr als im Vorjahr. Die mit Abstand meisten Besucherinnen und Besucher zählte der Friedrichstadtpalast. Dort wurden knapp 550.000 Tickets verkauft. Es folgen die Deutsche Oper, die Berliner Philharmoniker und die Staatsoper unter den Linden. Kultursenator Cialo sagte, die Folgen der Corona-Pandemie seien mit Blick auf die Publikumszahlen endgültig überwunden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend verbreitet sonnig und mild, aber wederenteils mäßiger Wind aus Süd. Aktuell in Berlin-Kreuzberg 15 Grad und in Marzahn 17, in Grünow bei Prenzlau 13 Grad und in Senftenberg 19. Morgen überwiegend wolkig, ab und an auch etwas Sonne bei 12 bis 15 Grad. Der Sonntag wieder kühler und zeitweise auch regnerisch. Die Zeit 16:05 Uhr.
Radio 3 am Nachmittag. Mit Frank Schmidt.
Ich grüße Sie und wünsche einen schönen Freitagnachmittag. Europa, was wir an Europa lieben, das ist ja seit einigen Wochen schon immer wieder Thema bei uns hier auf Radio 3. Und so auch gleich, wenn wir uns in einen legendären Speisewagen setzen, wenn wir uns in einen Zug setzen und mit der Eisenbahn durch Europa gondeln. So wie hier, wie Kraftwerk sich das 1977 vorgestellt hat. Ja, der Trans-Europa-Express, das Album der Elektroband Kraftwerk. Band und Album sind legendär, wie auch der Zug und der Speisewagen legendär sind, um die es jetzt gleich bei uns gehen wird. Vor dem Gespräch mit dem tschechischen Schriftsteller Jaroslav Rudisch über seine Liebe zur Eisenbahn und zu Europa. Und davor hören wir hier Erlu Black, der uns von den schönen Dingen in seinem Leben erzählt. Und das sind Schwester, Mama und Freundin.
Hey lady, don't you remember? You was my lover, you was my friend. Hey sister, I know you remember. You left me alone, now you won't back in. Hey mama, don't you hear me? I can't be a sucker for your love. Hey girlfriend, understand it is what it is and it was what it was. And ever since you've been gone, it's been a lot of good things going on. Ever since you left that day, yeah, it's been a lot of good things going my way. And what can I say? The clouds done rolled away. What can I say? Ain't no more rainy days. No, no. Tell you, when you left me, I thought I would never love again. Cause you had me all confused and twisted up inside. I thought it was something that I did. Oh honey, you wouldn't wanna know what was going on inside my head. Everything is fine, you're out of my mind. I'm learning to love myself instead. Ooh, and ever since you've been gone, it's been a lot of good things going on. Yeah, and ever since you left that day, yeah, it's been a lot of good things.
Don't you wish you
Black über die Good Things, die guten Dinge, die schönen Dinge in seinem Leben. Und wir bleiben einfach beim Thema.
Radio 3. Europa Mon Amour.
Ja, was schätzen, was lieben wir an Europa? Das ist die Frage in unserer Reihe mit Beiträgen, Interviews, Gesprächen. Gleich auch im Gespräch mit dem tschechischen Schriftsteller Jaroslav Rudiš, der ja viel in Europa unterwegs ist und das fast immer mit der Bahn. Er schreibt dann auch gerne in der Eisenbahn an seinen Büchern. Er war schon oft mit dem Zug unterwegs, um den es jetzt hier bei uns geht, von dem wir uns in Teilen verabschieden müssen, in einem sehr wesentlichen Teil. Die Rede ist vom legendären Speisewagen der tschechischen Bahn im Eurocity, der zwischen Deutschland und Tschechien so hin und her fährt. In diesem Speisewagen wird wirklich noch so richtig gekocht. Sehr gern Schnitzel, sehr gern Knödel, Bier gibt's natürlich auch und Kellner für die Tische. Damit ist bald Schluss. Nach und nach werden die alten Speisewagen ausrangiert. Neue Bordbistros sollen kommen. Und gegen das Ende dieser Tradition gab es schon Proteste in Deutschland wie in Tschechien, wo dem legendären Speisewagen sogar schon ein Theaterstück gewidmet wurde. Aus Prag berichtet Marianne Allweis.
Marek hat es eilig. Am Prager Hauptbahnhof ist gerade der Eurocity aus Berlin eingefahren. In wenigen Minuten rollt er wieder zurück. Doch der Kellner des tschechischen Speisewagens will unbedingt noch die neuen Gerichte aus dem Frühjahrsmenü an Bord nehmen. Drinnen in seinem fahrenden Gasthaus mit den roten Ledersesseln und den weißen Tischtüchern verteilt der adrett gekleidete Kellner die frisch gedruckten Speisekarten.
Okay, etwas zu trinken. Gambrinus in Flasche, ja? Wir haben nur das Urken vom Fass. Vom Fass besser, okay?
Die Bestellungen notiert Marek auf Papier. Das Essen wird frisch zubereitet.
Zavi Palacinka.
Skoro 6 let.
Ich arbeite seit 6 Jahren im Speisewagen. Ich bin Gastronom und habe einige Zeit im Ausland gelebt. Man muss sich an diese Arbeit gewöhnen, aber dann ist sie abwechslungsreich. Man braucht Fähigkeiten aus der großen Kneipe, genau wie eine persönliche Note. Die meisten Reisenden im Speisewagen sind aus Tschechien und Deutschland, Pendler, Geschäftsleute oder Urlauber. Außerdem internationale Gäste.
Ich fahre oft und gerne im Speisewagen, am liebsten aber in der tschechischen Bahn, ne? Nicht im ICE. Das ist alles so steril. Hier kann man mich richtig essen.
Erzählt Bernd aus Sachsen-Anhalt. Der Tscheche František am Tisch hinter ihm führt ein Sanitärunternehmen in Tschechien und Deutschland.
Ich fahre jede Woche bis nach Olomouc. In Prag steige ich wieder zu einem anderen Speisewagen. Wie jetzt bin ich gekommen von Speisewagen, direkt nur über Bahnsteig hierher und weiter nach Tschechien, wo ich wohne.
Die junge Mutter Anička sitzt wegen ihrer Tochter im Speisewagen. Wir haben überlegt, ob wir in die neue Kinderecke gehen, aber Emma hat sich für den Speisewagen entschieden. Sie hat gesagt, sie will lieber ins Restaurant als ins Kino. Kleine und große Bahnfans sind entsetzt, als sich im Speisewagen die Kunde verbreitet, dass die tschechische Bahn bald auch auf Bordbistros umstellt.
Das wäre tragisch.
Die oben, die darüber entscheiden, sind etwa dumm. Alles progressiv, das heißt, wir verkommen, bestellen und nehmen es und gehen weg. Ja? So eine Dummheit.
Der Speisewagen ist luxuriös und man spürt den Charme aus längst vergangenen Zeiten. Vom Aus habe ich leider auch gehört, von Jaroslav Rudiš. Der Schriftsteller Rudiš pendelt zwischen Berlin und Prag im Eurocity. Den Speisewagen hat der Bahnenthusiast im deutschen Feuilleton bekannt gemacht.
Ich mache das manchmal tatsächlich, wenn ich Heimweh habe. Ich steige in Berlin-Spandau ein und fahre bis zu Berlin-Sitzkreuz. Da kann man 2 Bier trinken, Knödel essen. Und ich bin nicht der Einzige, der das so macht.
Das Ende des rollenden Restaurants sei ein Kulturverlust. Im Speisewagen hält er regelmäßig Audienz. Auch Frank-Walter Steinmeier tat das. Auf seiner Dienstreise nach Prag. Die Kellner haben also schon den deutschen Bundespräsidenten bedient. In Tschechien ist der Speisewagen so ein Kult, dass es ein Theaterstück gibt über den Jídelní vůz, den Speisewagen, liebevoll abgekürzt als Jídelák. Im renommierten Theater in der Industriestadt Ústí nad Labem begegnen sich typische Bahnbedienstete und Passagiere. Regisseur David Schicktanz hat sich von seinen Fahrten zwischen Prag und Ústí inspirieren lassen. Wir Theaterleute haben hier gefrühstückt oder was getrunken. Ich habe oft versucht zu arbeiten, aber gleichzeitig möchte man aus dem Fenster schauen und träumen. Und dann hat mich ein Kellner in Gespräche verwickelt. Im Speisewagen begegnen sich noch Menschen unterschiedlichen Alters und Herkunft. Zukunft. Wir brauchen Orte, an denen wir aus dem Alltag aussteigen können. Das Speisewagentheater wurde ausgezeichnet als Komödie des Jahres. Die Aufführungen sind durchgehend ausverkauft. Die nostalgischen Speisewagen aus den 90er Jahren sollen irgendwo in Tschechien weiterfahren. Aus den neuen deutsch-tschechischen Zügen werden sie im Laufe dieses Jahres ausgemustert. Die sogenannten Komfortjets sind schneller und länger, die Bistrowagen dagegen werden kürzer mit weniger Sitzplätzen. Einladend sehen sie nicht aus. Immerhin bleiben Schnitzel und Knödel im Angebot, beruhigt Kellner Marek. Sie werden allerdings nur noch aufgewärmt. Natürlich ist das eine große Veränderung, aber die Zeiten wandeln sich und wir müssen uns anpassen. Ich hoffe, dass die Gäste die neuen Speisewagen genauso zu schätzen lernen wie die alten. Und Bier werden wir auf jeden Fall weiter vom Fass zapfen. Dafür ist die Tschechische Bahn bekannt.
Also wie wir jetzt erfahren haben, fährt der tschechische Schriftsteller Jaroslav Rodiš äußerst gern mit diesem Speisewagen und sei es nur die ganz kurze Strecke für ein oder zwei Biere und die Knödel. Wie es Ihnen jetzt geht mit diesem Speisewagen, der demnächst nicht mehr fahren soll, wie es ihm geht mit der Eisenbahn und mit Europa, gleich im Gespräch Jaroslav Rodiš. Light Up Right Now. Parcels, die australische Band haben wir hier gehört.
Radio 3. Europa Mon Amour.
Was macht Europa aus? Was schätzen und was lieben wir an Europa? Das ist Thema unserer Reihe hier auf Radio 3. Wir haben ja gerade über eine beliebte europäische Institution berichtet, nämlich den legendären Speisewagen des Eurocity, von dem wir uns so langsam verabschieden müssen. Im Laufe des Frühlings sollen nach und nach die alten Speisewagen durch die neuen, wahrscheinlich ziemlich langweiligen Bistrowagen ersetzt werden. Der tschechische Schriftsteller Jaroslav Rudisch, der ist ziemlich oft mit diesem Zug und diesem alten Speisewagen gefahren. Darüber habe ich vorhin schon mit ihm gesprochen. Jaroslav Rudisch, was verbinden Sie mit diesem Speisewagen des Eurocity?
Der Speisewagen ist natürlich mein Wohnzimmer und auch Schreibzimmer. Also ich habe da sogar einen Stammplatz und fahre sehr gerne immer mit diesem Zug zwischen Prag und Berlin und habe da wirklich unzählige Seiten auch schon als Autor geschrieben.
Tatsächlich Ihren Stammplatz? Welcher ist es? Am Fenster oder am Gang?
Am Fenster ein ganz kleiner Tisch, also ein Zwei-Mann-Tisch sozusagen. Der wird tatsächlich, weil mich die Kollegen von dort auch kennen und wenn die wissen, dass ich fahre und ich habe auch die Handynummer von denen, dann wird das der Tisch tatsächlich reserviert. Das ist einfach wirklich wie in einem Wirtshaus irgendwo in Prag.
Ja, was bedeutet denn das für Sie, dass jetzt dieser Speisewagen abgeschafft wird?
Naja, der wird ersetzt. Ne? Es kommen neue Züge, Zugarnituren, teilweise sind die schon da und fahren noch mit einem alten Wagen und die werden tatsächlich Stück für Stück ersetzt. Aber wir werden das Bier und die Knödel nicht verlieren, ne? Zum Glück. Also es hätte auch viel schlimmer sozusagen ausgehen können. Also das Angebot wird es nach wie vor geben, aber es wird schon nicht mehr der alte Speisewagen sein. Es wird so eine Art Bordbistro, aber immer die Kellner und die Kollegen und Kolleginnen fahren dann weiter an diesen Zügen. Darum geht es mir auch. Ne? Also es geht auch nicht nur darum, was da serviert wird, aber wer das auch serviert. Also der Wirt oder die Wirtin, die machen auch das Lokal.
Das ist ja auch das Besondere an diesem Speisewagen, ne? Dass man so in persönlichen Kontakt kommt. Richtig. Oder sogar so wie Sie seinen Stammplatz hat. Nun ist es ja so, Jaroslav Rudisch, dass Sie, soweit ich weiß, immer sehr, sehr viel in Europa sind und das in der Regel am liebsten mit der Eisenbahn. Stimmt es?
Das stimmt tatsächlich. Ich bin ein Eisenbahnmensch und Eisenbahn ist etwas tatsächlich, was uns, glaube ich, in Europa verbindet. Eisenbahn erzählt auch tolle Geschichten über uns und auch für uns. Und ich schreibe in den Zügen, ich lebe sozusagen in vollen Zügen. Ist auch ein Thema für meine Bücher, für meine Romane und Reisereportagen.
Wie kann man denn Europa anders erleben in der Bahn, im Zug, als jetzt, weiß ich nicht, im Auto? Na gut, okay, die Frage ergibt sich, aber im Flugzeug?
Naja, wenn Sie einfach fliegen, dann geht der Flieger hier irgendwo in Berlin los sozusagen. Und Sie sehen zwar was von oben, wenn Sie das Glück haben, dass Sie am Fenster sitzen, aber dann sind Sie plötzlich wieder in einer Großstadt und müssen dann weiterfahren. Aber ich mag am Zug, deshalb mag ich auch die langsameren Zugverbindungen sozusagen, dass Sie diese Reise tatsächlich machen. Ne? Dann sehen Sie, wie sich die Landschaft verändert, wie sich die Sprachen auch vermischen, dann im Speisewagen, wenn er zwischen Prag und Dresden dann fährt. Und Sie können natürlich auch dabei ein Buch haben über die Landschaft, über die Kultur. Und es ist tatsächlich eine Reise. Ne? Das ist der große Unterschied. Es ist wirklich ein Abenteuer auch, ein kleines bisschen.
Abenteuer und langsame Züge, da sind Sie bei der Deutschen Bahn gut aufgehoben, muss man dazu sagen. Aber Sie sind ja 1972 in der Tschechoslowakei geboren, sind doch aufgewachsen, ja, natürlich mit dem eisernen Vorhang, ne? Also mit streng bewachten Grenzen zum Beispiel. Jetzt, da wir ja über Europa sprechen, ist es das zentrale Versprechen Europas heute, ja? Dieses einfache, grenzüberschreitende Reisen, ist das eins der zentralen Versprechen?
Wie Sie schon gesagt haben, ich habe noch ein ganz anderes Europa erlebt und immer, wenn ich zwischen Böhmen und Bayern unterwegs bin, ja, wenn ich nach Nürnberg oder Bamberg, München fahre und über die Grenze bin, muss ich dran denken, dass das keine Normalität ist, keine Normalität war und vielleicht auch kein normaler Zustand ist. Wir haben uns dann total gewöhnt und ich hoffe, dass das auch bleibt und ich freue mich auch über unser Europa und über die vielen Züge, die Prag mit Ost, West, Süd, Nord verbinden. Und ich hoffe, dass es dabei bleibt. Ne? Ich kann mir kein anderes Europa vorstellen und ich wünsche mir auch kein anderes Europa.
Gibt es eigentlich mehr Zugverbindungen? Wissen Sie das, Sie als Bahnfan? Ja, also zum Beispiel Nachtzüge, ja. Berlin, Paris und so?
Also den gibt es jetzt, ein IC haben wir zum Beispiel, der jetzt wieder fährt zwischen Berlin und Paris. Die Nachtzüge kommen Stück für Stück tatsächlich auch dazu. Das ist tatsächlich etwas, was uns auch verbindet und näher bringt, glaube ich. Und es gibt tatsächlich auch zwischen Tschechien und Österreich, Tschechien und der Bundesrepublik tatsächlich deutlich mehr Zugverbindungen aus 1989. Das ist ja ganz klar. Ja. Und zum Beispiel zwischen Prag und Berlin ist es tatsächlich alle 2 Stunden ein Eurocity. Das ist wirklich ein europäischer Traum. Das haben übrigens nicht alle Metropolen, ne, in Europa nach wie vor nicht.
Und das ist eine super Verbindung, die zwischen Berlin und Prag, kann ich auch schon mal sagen. Okay, zum Schluss, Herr Rudisch, wir fragen in unserer Sendereihe Europa Mon Amour immer danach, worauf genau diese Liebe, wenn es sie gibt, sich denn tatsächlich richtet. Also was ist Europa für Sie? Ist es eine Idee? Ist es ein Traum? Ist es eine Vision? Ist es ein Wirtschaftsraum?
Für mich ist das natürlich eine gemeinsame Geschichte, ne? Und eine sprachliche Vielfalt auch. Das mag ich auch in unserem Europa, ganz besonders an unserem Mitteleuropa. Also ich als Tscheche spreche nicht nur Deutsch, aber ich spreche auch Slowakisch und Polnisch und dadurch verstehe ich auch die anderen slawischen Sprachen aus Mitteleuropa. Das ist irgendwie wie selbstverständlich und sehr gerne kann man das tatsächlich unser Europa mit der Eisenbahn bereisen und dabei einiges erleben. Also das ist für mich ist tatsächlich, wenn ich das kurz und knapp fassen sollte, ist für mich Europa eine riesige, spannende, schöne, bunte Eisenbahnkarte.
Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Rudisch.
Ich danke Ihnen auch und wir sehen uns im Speisewagen, auch in dem neuen.
Und dann mit einem Bierchen in der Hand, ne? Okay.
Ja, ja, genau, das gibt's nach wie vor.
Der tschechische Schriftsteller Jaroslav Rudisch in unserer Radio 3-Reihe Europa Mon Amour. Und unsere Beiträge und Interviews in dieser Reihe finden Sie, wie dieses Gespräch hier, auf unserer Internetseite radio3.de. One, two, three,
four. Welches Mädels nimmt der Bucher, ist nicht Wetter Dreier. Wird gehen in der Milchome, in der Märchenfeier. Und das Herz in ihr verklappen, verpeinen weit. Das ist selbes Unterregel, wie sie sitzt der Freitag. Na Mädel, ohne Bocher ist nicht wetter Groschen, es wird ihr Leben wie ein Lichtel werden uns geloschen.
Aber das tut man, kennst du öfter, um ihr ein Ei zu geben.
Es darf ein Mädel, es will Bocher in euch dir wie das Leben.
Woche tut man, kennst du öfter mir ein Ei zu geben?
Es darf ein Mädels für Bochur im Neutig wie das Leben. Nein, er auf dem Schlag und wird sich mit dem Säune schlagen. Und der Zweite wird sein Leben ihr an Kegeln tragen.
Mir ein Ei zu geben.
Es darf ein Mädels für Bochuren neutig wie das Leben. Nein, er läuft im Schlag und wird sich mit dem Säune schlagen. Und der Zweite wird sein Leben ihr an Kegeln tragen.
Ein Läuf im Schlag wird sich mit dem Säune schlagen. Und der Zweite wird sein Leben ihr an Kegeln tragen.
Wie Die Klasmatics haben wir hier gehört aus New York City, die sich sehr spezialisiert haben auf die jiddische Musik aus Osteuropa. Ganz genau 16:30 ist es.
Radio 3. Kultur kompakt.
Mit meinem Kollegen Thorsten Fürst im Studio. Hallo Thorsten, grüß dich.
Grüß dich.
Grüß dich. Der Berliner Verlag Theater der Zeit, der ist heute auf der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet worden, und zwar mit dem Kurt-Wolf-Preis.
Und zur Begründung hieß es, der Kulturverlag präsentiere mit einer Zeitschrift und den Büchern die Schauspielkunst auf vielfältige Weise und mit brillanter Recherche. Er zeige, wie überlebensnotwendig Theater in dieser Zeit sei. Bei dem seit 1993 unabhängigen Verlag sind unter anderem Bücher über Heiner Müller, Einar Schläf oder Thomas Brasch erschienen. Und die gleichnamige Monatszeitschrift Theater der Zeit mit dem Schwerpunkt Theater und Politik, die war schon 1946 in Ostberlin gegründet worden. Die Kurt-Wolf-Stiftung, die den Preis stiftete zur Förderung einer vielfältigen Verlags- und Literaturszene, die wurde 2000 von Verlegerinnen und Verlegern gegründet und auch vom damaligen Kulturstaatsminister Michael Naumann. Der von ihr vergebene Preis, der ist mit 35.000 Euro dotiert. Und der Geschäftsführer des prämierten Verlages, Paul Tischler, sagte, der Kurt-Wolf-Preis, das sei so etwas wie der Nobelpreis für kleine Verlage. Eine große Anerkennung für uns.
Und du hast gleich noch einen Preis mitgebracht, nämlich den Franz-Hessel-Preis. Der ist gerade eben in Leipzig auf der Buchmesse verliehen worden. Wer hat den jetzt bekommen?
Preisträgerinnen sind in diesem Jahr die Autorinnen Sora Del Buono und Beata Omobeye-Meresse. Mit diesem Preis ehren die deutsche Stiftung Genshagen und die Villa Gillet in Frankreich seit 2010 Vertreter und Vertreterinnen der französischsprachigen und der deutschsprachigen Literatur, deren Werke meist im Nachbarland noch wenig bekannt sind, ihre Werke also meistens noch nicht übersetzt sind. Und nun wurden die mit jeweils 10.000 Euro dotierten Auszeichnungen in diesem Jahr erstmals auf der Leipziger Buchmesse verliehen. Die in Zürich geborene Del Buono bekam den Preis für ihr sehr persönliches Buch Seinetwegen und Meresse wurde für Le Convoi, der Konvoi, ausgezeichnet. In diesem Buch geht es um den Völkermord in Ruanda vor 30 Jahren, den die Autorin selbst überlebt hat. Und Kulturstaatsministerin Claudia Roth von den Grünen erklärte, dieser deutsch-französische Preis für zeitgenössische Literatur unterstützt den Brückenschlag zwischen den literarischen Räumen in Deutschland und Frankreich. Er stärke das gemeinsame europäische Kulturverständnis.
Und dann hast du noch einen Tipp für uns, der ist diesmal ein Filmtipp. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Musik verrät, worum es da geht.
Ja, unverkennbar, Dalli Dalli, die Rateshow mit Hans Rosenthal. Das war spitze. Dazu ein Luftsprung und Hans Rosenthal, der war bekannt wie ein bunter Hund im bundesdeutschen Fernsehen der 1970er und 80er Jahre. Am Mittwoch jetzt, am 2. April, vor 100 Jahren, wurde der Showmaster geboren. Und ein neuer Film über ihn, der geht ins Jahr 1978. Wer hätte damals die Zerrissenheit von Hans Rosenthal erahnt, im Herbst 1978, als seine zwei Identitäten, wenn man so will, in einen großen Konflikt gerieten. Ausgerechnet am 9. November dieses Jahres, dem 40. Jahrestag der Reichspogromnacht und dem ersten zentralen deutschen Gedenken, da soll der Dalli-Dalli-Moderator im westdeutschen Fernsehen Frohsinn verbreiten. Damals wusste ja kaum jemand, dass Hans Rosenthal Jude war, nicht mal seine Kinder wussten, was er unter den Nazis erlebt hatte. Und genau darum geht es im diesem Film.
Ich zeige mich einem Millionenpublikum und bereite ihnen Freude. Freude am Leben. Das Leben ist ja schließlich hart genug. Ich zeige ihnen, dass wir ganz normale Leute sind. Jüdische Menschen, nicht jüdische Menschen, wir sind alle gleich. Nicht besser und nicht schlechter. Das ist, wofür ich stehe.
Das ist der Schauspieler Florian Lukas. Er spielt die Rolle des Hans Rosenthal in diesem Film mit dem Titel Rosenthal. Und dieser Film, der läuft am 7. April um 20.15 Uhr im ZDF, ist aber schon jetzt in der ZDF-Mediathek zu finden. Und bei uns heute Morgen auf Radio 3, da war der Regisseur dieses Films zu Gast. Und das Gespräch, das findet man auf radio3.de.
Und den Film Rosenthal in der ZDF-Mediathek kann ich wärmstens empfehlen. Ich habe ihn nämlich gesehen. Ich habe nämlich ein Gespräch gehabt mit den beiden Kindern, in Anführungszeichen mittlerweile. Ja, auch wirklich erwachsen, mit den beiden Kindern von Hans Rosenthal. Sie waren am Dienstag bei mir zu Gast. Wir haben ein wunderbares Gespräch miteinander geführt, finde ich. Sie haben sich hinterher auch bedankt. Also gehe ich mal davon aus, dass es Ihnen auch Spaß gemacht hat. Und dieses Gespräch, das finden Sie auch auf unserer Internetseite radio3.de. Danke dir, Thorsten.
Bis gleich.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Paris Anfang 1900. Eine Großstadt Hölle. Und ein Tagebuchschreiber.
11. September, Rue Tullier. So, also hierher kommen die Leute, um zu leben. Ich würde eher meinen, es stürbe sich hier.
Die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge, der einzige Roman von Rainer Maria Rilke.
Ich habe einen Menschen gesehen, welcher schwankte und umsank. Die Leute versammelten sich um ihn, das ersparte mir den Rest.
Die innere Hölle des adligen und mittellosen Malte, Angst vor Armut und vor Armen.
Weiter, Rue Saint-Jacques. Die Gasse begann von allen Seiten zu riechen.
Weltliteratur in einer Produktion des Hessischen Rundfunks von 1974. Sprecher Klaus Nägelein.
Was wussten Sie, wer er war? Er war jetzt furchtbar schwer zu lieben. Und er fühlte, dass nur einer dazu imstande sei. Der aber wollte noch nicht.
Die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge. In unserer Lesung ab Dienstag. 24 Folgen, montags bis freitags, 13.30 Uhr und 23.03 Uhr auf Radio 3. Wie es euch gefällt.
Wyjdź, Kasieńko, serce moje, Kasio, wysław, ganku stała, w modre ocka zapłakała, trudno, trudno. Modre ocka zapłakała, czemu władce, z czemu duma, czy ty do mnie serca nie mas, trudno.
Trudno, also so sinngemäß übersetzt, es ist schwer. Die polnische Jazzsängerin Natalia Matteo. Und das hier schön samtweich, Gregory Porter.
The sun, the trees, the leaves, the ground, the sound it makes when love sings songs of love to them. I try all day to not write songs that sound cliché when I sing songs of love to you. But somehow I always do. And then I realize After a million years, the wind song goes along. That's how I wanna be until eternity. The wind song goes along. I'm glad it's clear the rain this year came down so strong to test my song of love for you. I love you still and always will, so if my song repeats, know that I'm stuck on you. Oh yes, I'm stuck on you. And then I realize, after a million years, the wind song goes along. Oh yes, I realize, after a million years, the wind song goes along. Song of love for you. I love you still and always will, so if my song repeats, know that I'm stuck on you. I'm stuck on you. And then I realize, after a million years, the wind song goes along. The wind song goes along. The wind song goes along. Oh, the wind song goes along.
The wind song von und mit Gregory Porter. Seit 10 Jahren schon gibt es das Stegreiforchester, gegründet im Berliner Radialsystem, um die bekannten, die herkömmlichen, die tradierten Konzertformen aufzulockern oder vielleicht sogar komplett aufzulösen. Beethoven, Schubert, Mahler werden dann mit anderen Musikstilen gemixt oder auch komplett frei improvisiert und die Konzerte werden insgesamt gern zu Performances der Musikerinnen und Musiker. Jetzt feiert das Stegreiforchester seinen Geburtstag mit einer 5-teiligen Konzertreihe. Zum Auftakt gibt es Beethovens Eroica, also die 3. Sinfonie, mit einer Aufführung gleich am Wochenende im Delphi-Theater in Berlin. Weißensee. Thomas Fitzel war bei einer Probe dabei.
Ein schwerer, süßlicher Duft liegt in der Luft, denn üppige Lilienbouquets und funkelnde Kristallleuchter schmücken diesen Raum, der sich zu gewissen nächtlichen Stunden in einen Tango-Ballsaal verwandelt. Doch was machen diese jungen Menschen auf dem Tanzboden? Stühle liegen übereinander geworfen, randalieren sie, tanzen sie. Einige bewegen ihre Arme, als würden sie ein Instrument spielen, Geige, Flöte oder Horn. Und dann imitieren sie die Klänge auch noch mit ihren Stimmen. Eine närrische Orchesterpantomime, so fröhlich gut gelaunt, dass man laut lachen möchte. So ansteckend ist das und es wird sehr viel gelacht. Und dann singen sie, so schön. Was reichlich verrückt aussieht, ist eine Bewegungsprobe ohne Instrumente und Musik, aber sehr kompliziert. Denn beim Stegreiforchester wird das Konzert zur Performance. Die Musiker bewegen sich durch den Raum, werfen zum Beispiel ihre Schuhe ebenso fort wie alle Konventionen. An einer Stelle wird eine endlos lange rote Stoffbahn durchgereicht.
Man sieht wortwörtlich den roten Faden.
Alistair Duncan.
Ich spiele Posaune.
Alistair Duncan ist für die Rekomposition verantwortlich, denn das Stegreif-Orchester spielt klassische Stücke von Beethoven, Schubert oder Mahler ganz aus dem Geist der Gegenwart. Das heißt, sie mixen zum einen unterschiedlichste Musikstile hinein, improvisieren aber auch ganz frei. Und jetzt eben von Beethoven die Eroica.
In der westlichen klassischen Musik ist dieses Stück, ist ein Bruch, ist es krass, was da passiert. Und wir versuchen das auf allen Ebenen wirklich zu spüren. Wie wir die Originalstellen von Beethoven, wie wir sie spielen, mit welcher Strenge, mit welcher Energie. Und das hat halt was Politisches. Und auch wie wir das auf der Bühne machen, diese politische Unruhe, die es gerade gibt, diese krasse Energie, sowohl die positiven als auch negativen Aspekte, versuchen wir dann irgendwie so aufzugreifen und in der Musik auch diese Energie und teilweise diese Unruhe auch zu spüren.
Reichlich unruhig ist auch, was ich beobachte. Es sind ja ganz klassische Musiker, Streicher, Bläser, aber auch eine E-Gitarre und Percussion ist dabei, 2 Dutzend insgesamt. Bei dem, was sie auf der Bühne alles machen, müssen sie aufeinander achten und gleichzeitig auch aufeinander hören. Das ist Musizieren in mehr als nur 3 Dimensionen.
Jetzt gibt es eine Stelle, die improvisiert ist. Das heißt, man hat vielleicht die Form im Kopf. Es ist vielleicht eine Stelle, die schwierig ist, auswendig zu spielen. Das heißt, man muss sich sehr konzentrieren, sehr zählen. Oft ist es ein Problem, ohne Dirigent den Rhythmus zu halten. Wir sind oft immer langsamer. Und das heißt, da ist es manchmal ein Fokus, das Tempo zu halten, weiter im Fluss zu bleiben, musikalisch zu bleiben, obwohl man auch in einer großen Lautstärke oder so einen Bandcharakter manchmal hat, dann trotzdem noch fein zu bleiben.
Sebastian Kaspar.
Ich spiele Violine. Ich bin quasi Konzertmeister vom Stegreif-Orchester, obwohl die Position natürlich ein bisschen anders ist als bei klassischen Orchestern.
Das Stegreif-Orchester ist mittlerweile so erfolgreich, dass einige in keinem anderen Orchester mehr spielen oder höchstens mal als Aushilfe wie Alistair Duncan.
Dann kommt immer wann die Frage dann in der Pause so, ja, in welchem Orchester sind Sie denn? Und dann kann ich eigentlich nur sagen, ja, eigentlich in keinem, beziehungsweise im Stegreiforchester, beziehungsweise ich komme eigentlich aus dem Jazz. Und da kam dann halt schon ein paar Mal so, ach, das hört man nicht.
Nach der Bewegungsprobe haben Sie auch gespielt, diesmal mit Ihren Instrumenten, nur für mich, für die Radioaufnahme. Und da wirkten Sie plötzlich fast ein wenig brav, so ein Big Band Sound. Es sollte eben doch schön klingen. Ich sitze mit Sebastian Kaspar und Alistair Duncan auf dem Sofa und wir unterhalten uns über Improvisation und Freiheit. Wo ist der Moment, wo man aus den Zwängen der Originalkomposition aussteigt?
Am Anfang vom 4. Satz zum Beispiel, der Kontratanz, den wir da spielen. Das ist zum Beispiel eine Stelle von einer großen Freiheit. Wir wissen gar nicht, sind es 2 Minuten, sind es 5 Minuten. Wer spielt? Vielleicht spielt jemand ein abgefahrenes Solo. Vielleicht ist es sehr ruhig.
Ab und zu passiert das tatsächlich, dass ich verantwortlich bin, alle Schäfchen zusammenzuhalten sozusagen.
In anderen Momenten ist die Freiheit, ist die Unsicherheit auch genau da. Was könnte jetzt kommen?
Und es ist auch schon passiert, dass ich natürlich einen Fehler gemacht habe und dann alle mit mir reagiert haben. Ich weiß, eine der tollsten Momente, die ich hier erlebt habe, weil plötzlich keiner mehr wusste, wo wir waren, wir komplett improvisiert haben, war das ein ganz toller Moment.
Das Stegreif-Orchester hat mich nur einen kleinen Ausschnitt hören lassen. Das war klug, denn so bin ich sehr, sehr neugierig geworden.
Das Stegreif-Orchester mit seiner Fassung von Ludwig van Beethovens Eroica, also seiner 3. Sinfonie, morgen und übermorgen im Berliner Delphi-Theater, also in Berlin-Weißensee. We'll be right back. Die schwedische Sängerin Gunnel Mauritsson mit sonnigen Klängen. Summer Soul heißt dieses Stück. In der nächsten Stunde gehen wir wieder nach Leipzig zur Leipziger Buchmesse, gucken nochmal, was das Gastland Norwegen so alles zu bieten hat und wir schauen uns etwas genauer an, wie die Ukraine in diesem Jahr Thema bei der Leipziger Buchmesse ist. Das alles in der nächsten Stunde. Hier ein Klassiker des französischen Chansons, berühmt geworden durch Edith Piaf. Den hören wir hier jetzt aber ganz anders. Wirklich, ja doch ganz anders mit Zaz, der jungen französischen Sängerin.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens.
parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent. Heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Alors je sens moi mon cœur qui
Das Renaissance-Theater spielt The Who and the What. Das Stück stammt vom pakistanisch-amerikanischen Autor Ayad Akhtar. Die Hauptfigur Afzal, glaubensfester Muslim und liebevolles Familienoberhaupt. Afzal hat es geschafft, vom Taxifahrer zum Taxiunternehmer. Er arrangiert eine Ehe für seine Tochter, eine Schriftstellerin. Doch die hat über Liebe, Ehe, Religion eine eigene Meinung. The Who and the What fragt danach, wie wir Menschen beurteilen und wie sie wirklich sind. Felix Prader inszenierte die Komödie, die mit Hansa Cipionka in der Hauptrolle nun neu herauskommt. Premiere am 11. April im Renaissance-Theater Berlin. Radio 3, wie es euch gefällt.
17 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Nach dem heftigen Erdbeben in Südostasien rechnen Experten mit Tausenden Toten. Das am schwersten betroffene Myanmar gab eine erste Bestätigung von 144 Todesopfern und über 700 Verletzten. Die Lage ist dort aber noch völlig unübersichtlich. Die Militärjunta öffnete das Land für internationale Hilfe und bat um Blutkonserven. In Bangkok ist vor allem ein Hochhausrohbau eingestürzt. Dort werden noch mehr als 80 Arbeiter unter den Trümmern vermutet. Mehrere Tote wurden bereits gefunden. Laut dem Deutschen Geoforschungsinstitut in Potsdam hatte das Erdbeben im Epizentrum in Myanmar eine Stärke von 7,8. Die Autobahn GmbH prüft, ob die gesperrte A100-Brücke im Berliner Westen direkt abgerissen wird. Das hat die bundeseigene Gesellschaft auf einer Pressekonferenz angekündigt. Bisher hieß es, dass Stützen aufgebaut werden sollen, um das marode Bauwerk abzusichern. Natascha Gutschmidt, RBB 24.
Im Laufe der kommenden Woche soll die sicherste und schnellste Lösung ermittelt werden. Die Ringbahnstrecke ist seit gestern Abend 22 Uhr zwischen Westend und Halensee unterbrochen. Betroffen sind die Linien S41, 42 und 46. Die S-Bahn hat einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Autos und Lkw dürfen schon länger nicht mehr über die Ringbahnbrücke fahren.
Bei den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD beraten jetzt Spitzenvertreter über die Ergebnisse der Facharbeitsgruppen. Sowohl CDU-Chef Merz als auch SPD-Co-Chefin Esken sagten, in den Papieren fänden sich sehr viele Wünsche. Das müsse man jetzt auf das finanzierbare Maß reduzieren. SPD-Co-Parteichef Klingbeil betonte, die Aneinanderreihung von vielen guten Forderungen mache noch keinen Koalitionsvertrag. Merz hatte eine Regierungsbildung bis Ostern angekündigt. Inzwischen zeichnet sich ab, dass es länger dauern könnte. Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen gibt es einen Schlichtungsvorschlag. Ab April sollen die Einkommen demnach um 3% steigen. Ab Mai 2026 dann noch einmal um 2,8%. Das hat die Schlichtungskommission unter Vorsitz des früheren hessischen Ministerpräsidenten Koch und des